Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Seit einigen Wochen wabert die Angst vor einer neuen Finanzkrise durch die Weltwirtschaft. Das Sorgenkind ist dieses Mal aber keine Bank, sondern ein chinesisches Immobilienunternehmen. Der Konzern Evergrande ist hochverschuldet und kann seit Wochen seine Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen. Zur Einordnung: Evergrande ist der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler mit Projekten in über 300 Städten und es geht um stattliche Summen. Zuletzt lag die Verschuldung des Konzerns bei über 300 Milliarden US-Dollar. Das entspricht immerhin einer Summe von 2% des chinesischen BIP.
Ja, und vor ein paar Wochen, da sah es noch so aus, als ginge es einzig und allein um Evergrande, aber mittlerweile geraten immer mehr chinesische Immobilienunternehmen in die Krise. Im Manager-Magazin hieß es dazu: Die Schockwellen in Chinas Häusermarkt, ausgelöst vom taumelnden Riesen Evergrande, ziehen immer weitere Kreise. Offenbar leiden etliche Unternehmen unter Liquiditätsproblemen, um ihre Hochzinsanleihen zu bedienen. Bereits in der Vorwoche hatte das Immobilienunternehmen Fantasia den Ausfall einer 206 Millionen Dollar Anleihe melden müssen. Anfang dieser Woche teilte das Bauunternehmen Sinning Holdings mit, wahrscheinlich Anleihen im Wert von 250 Millionen Dollar nicht zurückzahlen zu können.
Nachdem China dank eines schnellen und beherzten Eingreifens im Frühjahr 2020 die Corona-Krise deutlich besser überstanden hatte als der Westen, kommt es nun aus ganz anderen Gründen zu ökonomischen Problemen. Immer mehr Immobilienunternehmen können ihre Schulden nicht bedienen. Es geht nicht bloß um einen Konzern, der sich verkalkuliert hat. Nein, offensichtlich gibt es strukturelle Probleme, die für diese Immobilienkrise sorgen. Wir müssen uns also ansehen, wieso es in China zur Aufblähung des Immobiliensektors überhaupt gekommen ist und für wen das alles ein Problem darstellt. Denn neben den involvierten Unternehmen ist auch der chinesische Staat auf verschiedenen Ebenen betroffen. Die chinesische Zentralbank versucht, beruhigend auf die internationalen Finanzmärkte einzuwirken, während lokale Regierungen Probleme mit ihren Finanzen bekommen.
Darauf wollen wir gleich genauer eingehen. Wir können aber schon mal versprechen, dass der Fall Evergrande uns ein ganz wunderbares Lehrstück dafür bietet, wie der chinesische Staatskapitalismus funktioniert und was für Widersprüche er auch so produziert. Aber fangen wir mal ganz einfach an. Warum können denn all diese Unternehmen ihre wachsenden Schuldenberge nicht bedienen? Da gibt es ganz handfeste realwirtschaftliche Gründe für. Und um das zu verstehen, müssen wir den gigantischen chinesischen Immobiliensektor und seine Rolle für das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft verstehen. Und jetzt kommt eine Zahl, die mich persönlich sehr schockiert hat. Der Anteil des Immobiliensektors am chinesischen BIP beträgt zwischen 25% und 30%. Jetzt mal nur zum Vergleich: In den meisten hochentwickelten Volkswirtschaften sprechen wir von 10% bis 20%. Es gilt auch für Deutschland, da kann man so von knapp unter 20% ausgehen.
China hat in den letzten Jahrzehnten, das haben wir in diesem Podcast erklärt, einen gigantischen Aufstieg erlebt, einen nie gekannten Anstieg des volkswirtschaftlichen Reichtums. Nur wieso ist der Immobiliensektor dabei so bedeutsam? Das liegt einerseits an der Urbanisierung. Immer mehr Chinesen leben in Städten. Während es im Jahr 1998 nur ein Drittel der Chinesen war, sind es heutzutage zwei Drittel der chinesischen Bevölkerung, die in Städten leben. 480 Millionen Menschen sind also vom Land in die Stadt gezogen in den vergangenen 23 Jahren. Außerdem gibt es seit 1998 das Recht auf privaten Landbesitz. Diese beiden Entwicklungen waren der perfekte Motor für einen gigantischen Immobilienmarkt.
Und Adam Tooze meinte dazu kürzlich in seinem sehr hörenswerten Podcast Ones and Twos: Es ist eine Wette auf einen riesigen und schnell wachsenden Reichtumspool, wahrscheinlich die dramatischste Geschichte von Wohlstandsakkumulation des 21. Jahrhunderts, wenn nicht sogar aller Zeiten. Die Frage ist: Will man Teil dieses Geschäfts sein? Das ist ein No-Brainer. Es ist das größte Spiel der Welt.
Der Anteil am Einkommen, den Chinesen fürs Wohnen ausgeben, ist noch dazu extrem hoch. Im Vergleich zu Peking oder Shenzhen sind die Verhältnisse in Städten wie Berlin und München noch moderat. Jetzt wird man aufhorchen: Was, München, Berlin noch moderat? Naja, beispielsweise 80% 80% des Nettoeinkommens muss man durchschnittlich für die Miete eines Apartments im Zentrum von Peking aufbringen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass das Wohnen in Deutschland immer weniger erschwinglich wird, aber die chinesischen Verhältnisse sind nochmal ganz andere. Es ist also klar, dass es für spekulatives Kapital kaum eine attraktivere Anlagemöglichkeit gibt.
Ja, und in China wurde gebaut bis zum geht nicht mehr in den letzten Jahren. Aber viele der Wohnungen stehen trotzdem leer. Also die werden nicht vermietet, sondern spekulativ gehalten in der Hoffnung auf weitere Wertsteigerungen. Laut Bloomberg soll ein Fünftel des Wohnungsbestandes in chinesischen Städten leer stehen. Das sind unglaubliche Zahlen, 20%. Das heißt, um jetzt mal ganz bildlich zu sprechen, um das mal handfest zu machen quasi, es gibt in China genug freien Wohnraum, um alle bundesdeutschen Bürger direkt zu beherbergen. Also man könnte jetzt wirklich sagen, alle Deutschen in die Chartermaschine nach China und da finden wir für jeden eine hübsche Wohnung in chinesischen
Wohnungsfrage gelöst.
Ja.
Das wäre doch die Sache.
Ja, da würde man jetzt normalerweise sagen, das ist ja eine unfassbare Fehlallokation. Das ist ja ganz irre. Ne? Da sind viele Ressourcen offenkundig dafür draufgegangen, Wohnungen zu bauen, die zumindest in dieser Menge niemand bewohnen kann. Da ist unglaublich viel von der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, die man theoretisch leisten könnte für sinnvolle Zwecke, verschwendet worden. Da sind Ressourcen verschwendet worden und so weiter. Und dennoch ist der Sektor in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Angefeuert einerseits durch Erzählungen des Immobiliensektors, ja, dass man hofft, dass diese Urbanisierung immer weitergeht, aber auch durch die Hoffnung an den Finanzmärkten, dass man an weiteren Wertzuwächsen der ohnehin schon teuren Wohnungen beteiligt sein könnte.
Gehofft wurde darauf, dass die Urbanisierung immer weiter voranschreitet und dass damit auch der Speckgürtel der großen Metropolen wachsen könnte, dass also beispielsweise um Peking herum weitere Städte entstehen, in denen die Pekinger Arbeiter dann wohnen werden und dass das wiederum neue Unternehmen entstehen lässt, die wiederum für Wachstum sorgen und so weiter.
Man könnte sagen, es ist kein Trickle-Down, sondern so ein Trickle to the side, ja, dass man sagt, es trickelt also raus aus den großen Städten.
Grundsätzlich ist das ja auch eine Bewegung, die man so global beobachten kann. Nur die Frage ist, wann hat die ihre Grenzen, beziehungsweise ist das überhaupt so schnell möglich und was ist da zuerst die wirtschaftliche Entwicklung oder die Hoffnung und darauf gründet man dann mal irgendwelche Immobilien. Also das ist dann doch ein bisschen eigenartig und dieser Effekt, der wurde scheinbar überschätzt. Auch die Demografie spielt ja eine wichtige Rolle. Die chinesische Bevölkerung wird wohl nicht so stark wachsen, wie früher mal gedacht. Und jetzt hat man diese Ein-Kind-Politik längst verabschiedet. Es gibt ja jetzt ganz viele Anreize, auch die geschaffen werden, damit Familien sich mehr gründen. Oder es gibt ja sogar jetzt Maßnahmen, dass man in Anführungszeichen feminisiert auftretende Männer im Fernsehen verbieten will, also K-Pop und so, weil man glaubt, dass das die Männlichkeit schwäche und dass die Männer dann nicht so gern sich fortpflanzen wollen. Also ganz absurd, mit welchen Mitteln man da jetzt irgendwie versucht, Bevölkerungswachstum herzustellen. Aber es sieht wohl so aus, dass China in den nächsten Jahren anfangen könnte zu schrumpfen. Das heißt, dann werden die Wohnungen auch nicht gebraucht und dass eine Blase entsteht, die eines Tages platzen könnte. Das dürfte aber dann eigentlich nicht so überraschend sein. Und es gab auch Experten, die haben das vor Jahren schon so gesehen.
Zum Beispiel Ann Stevenson Young, die kennt sich bestens aus mit Investments in China, denn sie arbeitet für J Capital Research und die sagte vor über 4 Jahren in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Finanz und Wirtschaft Folgendes. Evergrande steckt bis zum Hals in Schulden und ist das wohl größte Pyramidensystem, das die Welt je gesehen hat. Ihr Portfolio umfasst rund 270 Projekte in ganz China. Ich habe über 40 dieser größenwahnsinnigen Anlagen besucht. Doch nur eine war bewohnt. Trotzdem sind Evergrandes Showräume jeweils voll von jungen Menschen, also damit meint sie junge Käufer. Während ich künftige Bauruinen sehe, stellen sie sich Städte mit europäischem Charme und wohlhabenden Einwohnern vor. Es ist eine Massenillusion, an die der Konzern perfekt appelliert, indem er Projekte speziell zur Spekulation auf Immobilienpreise konzipiert. Zur Erinnerung, das war 2017.
Ja. Und das hat sich offenbar bewahrheitet, was Stevenson Young da sagt. Hier kann man wunderbar sehen, was gemeint ist, wenn es heißt, dass sich die Finanz Wirtschaft entkoppelt hat von der Realwirtschaft. Ein Blick in diese Geisterstätte müsste ja eigentlich ausreichen, um sich klarzumachen, na, hier ist was faul. Aber weil das Wachstum in den vergangenen Jahrzehnten so groß war, kann man an den Finanzmärkten weiterhin die Hoffnung auf steigende Immobilienpreise propagieren, bis dann doch eines Tages die Blase platzt.
Ja, und das scheint jetzt der Fall zu sein, dass all diese leerstehenden Wohnungen wirklich gebraucht werden. Du hast es eben schon gesagt, Wolfgang, das ist unwahrscheinlich. Die Wanderarbeiter, von denen es in China viele gibt, die werden die wahrscheinlich auch nicht füllen, die Wohnungen. Es ist aber nicht...
Füllen schon, aber sie können sich nicht leisten.
Ja, das können sich nicht leisten, ja. Richtig. Zumindest nicht so, dass das Kapital ordentlich verwertet wird. Man muss aber ein bisschen weitergehen. Also wir können jetzt nicht nur feststellen, dass hier eine Blasenbildung stattgefunden hat, die durch Hoffnungen auf zukünftige Profite genährt wurde. Das ist nicht einfach nur ein Versagen des Marktes oder sogar der Finanzmärkte, sondern auch des chinesischen Staates und derer, die da falsch reguliert haben. Denn staatliche Institutionen haben den Immobilienboom mit angeheizt. Also vor allem chinesische Lokalregierungen, denen sind relativ strenge Verschuldungsgrenzen gesetzt schon länger. Und die brauchen dementsprechend andere Einnahmequellen, wenn sie sich nicht verschulden dürfen, und haben unglaublich viel Geld damit verdient, Land an Immobilienentwickler zu verkaufen. Das heißt, die hatten ein großes Interesse daran, dass der Immobilienhype weitergeht, um die eigenen Ausgaben überhaupt bestreiten zu können. Und da chinesische Unternehmen wiederum nur begrenzt im Ausland investieren dürfen wegen der Regulierungen, haben die sich gesagt, naja gut, wenn ich jetzt hier in die Immobilien investiere, dann mache ich immer noch mehr Profite, als wenn ich vielleicht in mein eigenes Unternehmen reinvestiere. Und von daher war das für die auch eine gute alternative Einnahmequelle.
Noch dazu wurde stets erwartet, dass notfalls staatliche Stellen einspringen, wenn Immobilienunternehmen es nicht schaffen, die Schulden zu bezahlen. Michael Pettis schreibt dazu, für große chinesische Unternehmen wie Evergrande war es nie ein Problem, Geld zu leihen. Es wurde weiterhin angenommen, dass sie ihre Verbindlichkeiten nicht versäumen dürfen. Es wurde erwartet, dass lokale Regierungen und Regulatoren in letzter Minute einspringen, um Verbindlichkeiten zu restrukturieren und die Schuldner zu rekapitalisieren. Das Ergebnis? Wenig Differenzierung auf den Kreditmärkten. Banken, Versicherungen und Fonds kämpften darum, großen systemrelevanten Schuldnern Geld leihen zu dürfen. In anderen Worten, Moral Hazard hat den gesamten Kreditmarkt untergraben.
Was bedeutet das, Moral Hazard? Das wird oftmals mit moralisches Risiko übersetzt. Das ist ein Begriff, der vor allem nach der letzten Finanzkrise wieder en vogue geworden ist. Stark vereinfacht kann man sagen, dass eine Versicherung Marktgesetze aushebelt und zu noch höheren Risiken führt. Das klingt jetzt vielleicht nicht sofort ganz so einfach. Also bringen wir mal ein ganz alltagsnahes Beispiel. Wir haben in Deutschland eine Krankenversicherung, in die fast alle Arbeitnehmer einzahlen mit einem festen Prozentsatz. Und unabhängig vom individuellen Krankheitsrisiko sind wir dort alle versichert. Und aus ökonomischer Sicht könnte man nun befürchten, dass diese allgemeine Versicherung dafür sorgt, dass viele Menschen sich nicht ausreichend um ihre Gesundheit kümmern, weil sie ohnehin abgesichert sind. Also ein Raucher hat ja zum Beispiel ein höheres Risiko, Lungenkrebs zu bekommen, als es bei Nichtrauchern der Fall ist. Dennoch muss er im deutschen Krankenversicherungssystem nicht mehr zahlen, obwohl er dann die Leistungen der Allgemeinheit in Anspruch nehmen darf. Und wir wollen das jetzt gar nicht zu Missverständnissen kommen lassen. Wir sind beide für eine allgemeine Gesundheitsversicherung und sind sehr froh darum, dass, ich sag mal, nicht jede kleine gesundheitliche Sünde sofort dazu führt, dass man individuell mehr zahlen muss. Aber diese
kollektive... Genau, sonst kann das ja auch so weit gehen. Also da gibt es ja solche Konzepte, die auch sagen, also das eine ist der Lebenswandel, der mit zu Buche steckt. Das andere ist aber auch die Voraussetzung, die man gleich von Geburt an mitbekommt. Ja. Und damit würden alle Leute, die irgendwelche chronischen Krankheiten zum Beispiel haben, viel stärker belastet. Und so ist das ein sozialer Ausgleich. Aber ich glaube, an dem Beispiel wird sehr deutlich, was damit auch möglich ist, mit einem solchen System dann übertragen.
Genau, also diese kollektive Versicherung, die wir persönlich sehr gut finden, kann natürlich im schlechtesten Fall auch einen Anreiz bieten, ungesünder zu leben, als man es täte, wenn man selbst individuell versichert wäre und wüsste, okay, wenn ich jetzt viel rauche, dann merkt es mein Arzt und der sagt dann der Versicherung, der Herr Nymon, der muss jetzt aber dann auch mehr Versicherungsbeiträge zahlen.
Was bedeutet das jetzt übertragen auf Volkswirtschaften? Eigentlich dasselbe, der Staat gibt Wirtschaftsakteuren gewissermaßen die Versicherung, dass sie noch so großen Mist bauen können und dennoch gerettet werden, weil sie, wie es gerne heißt, systemrelevant sind. Besonders in Krisen können wir das erleben. Denken wir an die Finanzkrise von 2008. Viele Banken wären aufgrund ihrer riskanten Geschäfte pleite gegangen, wenn die Regierungen sie nicht gerettet hätten. Das war letztlich eine Versicherung. Egal wie unverantwortlich die Geschäfte der Banken waren, die Regierungen hatten Angst vor einem Kollaps des globalen Finanzsystems, weshalb die Zentralbanken faule Kredite gekauft haben und man den Banken mit Liquidität unter die Arme gegriffen hat.
Und jetzt nochmal übertragen auf China dieses Moral Hazard Problem. Wenn der Staat notfalls für die Schulden von Bauunternehmen aufkommt, weil sie als systemrelevant gelten, weil man Angst hat, dass es zu einer Art Flächenbrand kommt im Finanzsystem, dann werden diese Unternehmen eventuell sogar noch mehr Risiken eingehen, wenn sie hoffen können, damit noch größere Profite einzufahren. Das heißt, sie werden versuchen, weiter zu wachsen, auch wenn eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weil sie wissen, dass zukünftige Verluste auch wieder sozialisiert werden. Und so kann man natürlich sehr, sehr leicht in den Teufelskreis geraten. Tatsächlich hat der chinesische Staat auch schon in den letzten Jahren immer wieder versucht, diesem Teufelskreis entgegenzuwirken, dem zuvorzukommen. Zum Beispiel, indem man im vergangenen Jahr dafür gesorgt hat, dass Immobilienunternehmen sich weniger stark verschulden dürfen. Aber dieser Schritt, der kam mutmaßlich deutlich zu spät.
Versucht wurde ein sogenanntes Deleveraging. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie Enthebeln. Vom Hebeln spricht man auf den Finanzmärkten, wenn Unternehmen sich Fremdkapital besorgen, um damit möglichst viel Rendite zu erwirtschaften. Man leiht sich also Geld, anstatt Eigenkapital zu beschaffen. Das ist oft günstiger und kann die Eigenkapitalrendite deutlich erhöhen, geht aber auch mit größeren Risiken einer Zahlungsunfähigkeit einher.
Um die Verschuldung nun zu reduzieren, mussten viele Unternehmen Teile ihres Vermögens liquidieren, was, zumindest wenn es sehr schnell passiert, mit erheblichen Verlusten einhergehen kann. Und dadurch hätte sich eigentlich aber die Eigenkapitalsituation der Unternehmen verbessern sollen, nur ging das Ganze nach hinten los, denn die Schuldensituation hat sich tatsächlich kaum verbessert. Also die Krise auf den Immobilienmärkten, da kann man schon von ausgehen, die dürfte für eine größere Deflation sorgen, also für sinkende Immobilienpreise. Und jetzt die Schulden zu bedienen, die schon unglaublich hoch sind, bei mit hoher Sicherheit sinkenden Profiten, das wird schwierig. Und das jetzt durch die Liquidierung von Vermögen auszugleichen, das ist auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Und da das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, stellt sich die Frage, was soll die chinesische Regierung nun tun? Wenn sie die Schulden von Evergrande und anderen Immobilienkonzernen übernimmt, könnte sie den Moral Hazard weiter anstacheln. Aber ob sie sich wiederum es leisten kann, die Unternehmen pleite gehen zu lassen, sodass Gläubiger leer ausgehen bzw. die verschiedenen Gläubiger mit Evergrande darüber verhandeln, wer ausgezahlt wird und wer nicht, ist genauso fraglich. Die Angst besteht, dass es zu einer Ansteckung des Finanzsystems kommen könnte, wenn die chinesischen Kreditmärkte nicht mehr durch den Staat abgesichert werden.
Michael Pettis schreibt zu diesem Szenario, 3 Jahrzehnte lang haben chinesische Gläubiger Geld verliehen, in der Annahme, dass große Schuldner notfalls vom Staat gerettet werden. Das Ergebnis? Kreditportfolios wurden um politische Wahrnehmungen herum aufgebaut, nicht um Kreditrisiken. Die Annahme, vom Moral Hazard aufzuheben, würde bedeuten, dass die strukturelle Untermauerung der chinesischen Kreditmärkte ausgelöscht wird. Finanzmärkte müssten in anderen Worten Kredite neu bepreisen und eine Reallokation von Kreditrisikoportfolios vornehmen.
Auf der einen Seite hat man also Angst davor, dass der Moral Hazard weitergeht. Auf der anderen Seite fürchtet man, dass es zu einer schmerzhaften Umstrukturierung, wenn nicht gar zu einer Krise des chinesischen Finanzsektors kommen könnte. Denn wenn Finanzmarktakteure nicht wissen, wie der Staat in einer Krise reagiert, werden sie vorsichtiger beim Geldverleih und es kann zu Liquiditätsproblemen kommen, von denen dann auch gesunde Unternehmen plötzlich bedroht sind. Der chinesische Staat ist in eine Situation gekommen, in der er wenig richtig, aber sehr viel falsch machen kann.
Die chinesischen Sparer, die ihr Geld in Wohnprojekte gesteckt haben, die will die Regierung im Falle eines Bankrotts von Evergrande wohl kaum leer ausgehen lassen, da man sozialen Verwerfungen im Sinne der innenpolitischen Stabilität natürlich gerne entgegenwirken möchte. Auch ausländische Investoren will man wiederum aber nicht zu sehr vor den Kopf stoßen, denn erst vor wenigen Wochen ist es zu einem Skandal beim IWF, also beim Internationalen Währungsfonds, und bei der Weltbank gekommen, der das chinesische Ansehen bei internationalen Investoren geschmälert haben dürfte.
Vor einigen Wochen wurden Gerüchte laut, dass die heutige IWF-Chefin Kristalina Georgieva in ihrer Zeit bei der Weltbank den chinesischen Platz auf dem Doing Business Index verbessert habe. Der Doing Business Index erscheint jedes Jahr neu und gibt an, in welchen Ländern es sich lohnt, Geschäfte zu machen. 2017 wäre China fast von Platz 78 auf Platz 85 abgerutscht, konnte dann aber den Platz halten. Gemutmaßt wird, dass man China absichtlich nicht abrutschen ließ, um die finanzielle Unterstützung der Weltbank zu sichern. Denn nach den USA und der Europäischen Union ist China immerhin der drittgrößte Geldgeber.
Wochenlang wurde jetzt gemutmaßt, dass Georgieva als Chefin des IWF zurücktreten könnte. Sie hat sich aber behauptet, weil ihr persönlich keine Manipulation nachgewiesen werden konnte. So oder so dürfte es der chinesischen Regierung aber sehr unangenehm gewesen sein, dass diese Gerüchte überhaupt bekannt geworden sind. Denn so machtpolitische Spielchen, die lässt man ja doch lieber im Dunkeln.
Und Investoren könnten ja trotzdem verschreckt sein jetzt, ja, wenn sie einmal hören, dass da möglicherweise etwas faul ist. Wir wissen ja, die Stabilität der chinesischen Regierung hängt auch davon ab, dass der Wachstumskurs stabil hoch bleibt, und immer wieder setzt sich die KP ambitionierte Ziele. Xi Jinping unterscheidet dabei auch immer wieder gern zwischen natürlichem und künstlichem Wachstum. Man könnte auch sagen, es geht darum, ob das Wachstum real oder nominal ist. Am liebsten will Xi durch eine starke inländische Konsumnachfrage und durch Exporte wachsen, nicht so sehr durch finanzielle Spekulationen. Wenn das reale Wachstum aber nicht ausreicht, kommt die Immobilienspekulation der KP durchaus recht, denn zumindest auf dem Papier sieht es dann noch so aus, als würde sich der chinesische Wohlstand immer stärker mehren.
Auch wenn das, wie wir heute gesehen haben, in Wahrheit auf einer kollektiven Illusion basiert. Die Kommunistische Partei Chinas hat sich hier in eine sehr unangenehme Situation hineinmanövriert. Es ist klar, es wird ökonomische und es wird politische Opfer geben. Die Frage ist nur, wessen Interessen werden in welcher Reihenfolge bedient? Wird man eine schmerzhafte Anpassung des Finanzsektors zulassen? Dann könnte man aber auch ausländische Investoren verschrecken, die nach dem Weltbankskandal ohnehin kritischer geworden sein könnten. Jetzt könnte man auch sagen, wir retten diese Konzerne, versuchen die zu restrukturieren, indem man deren Schulden bezahlt. Aber das könnte dann natürlich wiederum zur Entwertung der Währung führen und würde das grundlegende Problem, dass man da einfach gigantisch viel gebaut hat, was niemand brauchte, ja auch nicht lösen.
Wir wissen, dass Diskussionen über Krisen auch schon Krisen hervorbringen können, beziehungsweise dass die einen realen Effekt dann auf die Märkte haben. Amerikanische Investoren diskutieren bereits darüber, inwiefern man überhaupt in China investieren soll. Und sowas schlägt sich ja auch dann an den Kursen nieder. Das kann man bei einzelnen Aktien beobachten oder dann auch, wenn man sich einen Index mal ansieht. Kürzlich kritisierte die Investorenlegende George Soros den Vermögensverwalter BlackRock dafür, in China Fonds aufzulegen. Solche Stimmungen will die KP natürlich überhaupt nicht, da will man irgendwas dagegen halten. Gleichzeitig soll das Wachstumsmodell nachhaltiger, das heißt weniger spekulativ werden, wie man am Versuch des Deleveraging sehen kann. Die kommenden Monate werden sehr umkämpft, werden sehr spannend werden, und wir bleiben, denke ich, dran. Nun ist erstmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!